Zuhörer, wir heißen Sie ganz herzlich willkommen hier bei Radio Neue Hoffnung zur jetzigen Sendung des Missionswerkes Mitternachtsruf. Sie hören heute eine Botschaft von Walter Dürr und sein Predigtthema heißt Da stieg er ab von seinem Ross. Vorher jedoch hören Sie noch eine Schriftlesung sowie ein Musikstück. Möge Gott Sie reich segnen beim Hören dieser Sendung. Ihr Missionswerk Mitternachtsruf.
Ich möchte nun die Schriftlesung zur Botschaft von Walter Dürr vornehmen. Und zwar ist es ja das Thema, da stieg er ab von seinem Ross. Ich lese die Verse 1 bis 17 aus 2. Könige Kapitel 5. 2. Könige Kapitel 5, 1 bis 17. Naeman, der Feldhauptmann des Königs von Aram, war ein trefflicher Mann vor seinem Herrn und wert gehalten. Denn durch ihn gab der Herr den Aramäern Sieg. Und er war ein gewaltiger Mann, jedoch aussätzig. Aber die Kriegsleute der Aramäer waren ausgezogen und hatten ein junges Mädchen weggeführt aus dem Lande Israel. Die war im Dienste der Frau Naemans. Die sprach zu ihrer Herrin, ach, dass mein Herr wäre bei den Propheten in Samaria. Der könnte ihn von seinem Aussatz befreien. Da ging Naeman hin zu seinem Herrn und sagte es ihn an und sprach, so und so hat das Mädchen aus dem Lande Israel geredet. Der König von Aram sprach, so ziehe hin, ich will dem König von Israel einen Brief schreiben. Und er zog hin und nahm sich 10 Zentner Silber und 6000 Goldgulden und 10 Feierkleider und brachte den Brief dem König von Israel. Der lautete, wenn dieser Brief zu dir kommt, siehe, so wisse, ich habe meinen Knecht Naeman zu dir gesandt, damit du ihn von seinem Aussatz befreist. Und als der König von Israel den Brief las, zerriss er seine Kleider und sprach, bin ich denn Gott, dass ich töten und lebendig machen könnte? Dass er zu mir schickt, ich solle den Mann von seinem Aussatz befreien? Merket und seht, wie er Streit mit mir sucht. Als Elia, der Mann Gottes, hörte, dass der König von Israel seine Kleider zerrissen hatte, sandte er zu ihm und ließ ihm sagen, warum hast du deine Kleider zerrissen? Lass ihn zu mir kommen, damit er inne werde, dass ein Prophet in Israel ist. So kam Naeman mit den Rossen und Wagen und hielt vor der Tür am Hause Elisas. Da sandte Elisa einen Boten zu ihm und ließ ihm sagen, geh hin, wasche dich 7-mal im Jordan, so wird dir dein Fleisch wieder heil und du wirst rein werden. Da wurde Naeman zornig und zog weg und sprach, ich meinte, er sollte selbst zu mir herauskommen und hertreten und den Namen des Herrn seines Gottes anrufen und seine Hand hin zum Heiligtum erheben und mich so vom Aussatz befreien. Sind nicht die Flüsse von Damaskus, Abana und Parpar besser als alle Wasser in Israel, so dass ich mich in ihnen waschen und rein werden könnte? Und er wandte sich und zog weg im Zorn. Da machte sich seine Diener an ihn heran, redete mit ihm und sprach, lieber Vater, wenn dir der Prophet etwas Großes geboten hätte, hättest du es nicht getan? Wie viel mehr, wenn er zu dir sagt, wasche dich, so wirst du rein? Da stieg er ab und tauchte unter im Jordan 7-mal, wie der Mann Gottes geboten hatte. Und sein Fleisch wurde wieder heil, wie das Fleisch eines jungen Knaben, und er wurde rein. Und er kehrte zurück zu dem Mann Gottes mit allen seinen Leuten. Und als er hinkam, trat er vor ihn und sprach, siehe, nun weiß ich, dass kein Gott ist in allen Landen außer in Israel. So nimm nun eine Segensgabe von deinem Knecht. Elisa aber sprach, so wahr der Herr lebt, vor dem ich stehe, ich nehme es nicht. Und er nötigte ihn, dass er es nehme, aber er wollte nicht. Da sprach Naeman, wenn nicht, so könnte doch deinem Knecht gegeben werden von dieser Erde eine Last, so viel 2 Maultiere tragen können. Denn dein Knecht will nicht mehr anderen Götter opfern und Brandopfer darbringen, sondern allein dem Herrn.
Thank you.
Als ich dieses Thema mir darüber Gedanken gemacht habe oder mir das so aufs Herz gefallen ist, ich lese nochmal den Vers 1. Naeman, der Feldhauptmann des Königs von Syrien, war ein trefflicher Mann vor seinem Herrn und hochgehalten, denn durch ihn gab der Herr Heil in Syrien und er war ein gewaltiger Mann und er war aussätzig. Also ein großer Mann, aber auch bei ihm hat die Sünde oder die Krankheit nicht Halt gemacht. Und was wir jetzt heute Morgen so gehört haben über diese Krankheit, was da so alles in Bewegung kam, da kam mir doch der Gedanke, und ich sage es auch ein wenig vorsichtig, die Krankheit hat auch sehr viel Positives im Leben von einem Menschen. Glaubt ihr es nicht auch, wenn wir diese Geschichte jetzt so vor Augen haben? Im Nachhinein würden wir vielleicht sagen, Gottlob hatte dieser Mann Aussatz und kam dadurch zum Allerbesten. Es ist schwer, wenn jemand krank wird. Da gibt's bittere Not. Das ist ja so. Da gehen wir plötzlich Wege, die wir nie gegangen wären. Und auch hier bei Naeman, also man könnte ja einen ganzen Berg von Sachen darüber ins Spiel bringen. Also hier, ich möchte nur ein paar Dinge herausnehmen, dass dieser Naeman hellhörig wurde. Hellhörig! Was sagt dieses kleine israelitische Mädchen? Er wird hellhörig durch die Krankheit. Und ich wollte so sagen, sogar des Feindes Wort gilt plötzlich etwas. Sie war aus des Feindes Land. Man hat sie da gefangen bei einem Überfall als Sklavin oder einfach mit hineingenommen in die Familie. Plötzlich gilt dieses Wort etwas. Aber erst nachdem der Mensch oft so niedergelegt wird. Plötzlich, ich will vielleicht ein bisschen so auch sagen, seine Frau hat ihr dann das weitergegeben an ihren Mann. Wir könnten auch mal sagen, plötzlich redet man wieder intensiver miteinander, vielleicht auch in der Ehe. Ich ziehe das jetzt vielleicht bewusst ein bisschen da rein. Aber man macht sich gemeinsam Gedanken, denn man hat sich auch mal Pläne gemacht und hat sie dem Herrn ausgebreitet fürs Leben, in einer Ehe, in einer Gemeinschaft. Plötzlich wird die Sache wieder aktuell fürs persönliche Leben. Und nicht nur das, hier sehen wir, der König wird eingeschaltet, das Königshaus, der seine Dienstpflichten ruhen lässt, der sich Zeit nimmt, sagen wir es mal so, für private Dinge, der nicht nur den Dienst sieht, sondern auch den Menschen sieht. Das ist so etwas Wunderbares. Wir sehen einander, wir gehen einander vorüber, wir tun unseren Dienst, unsere Aufgaben, aber hier ist ein Stillstand. Krankheit, Nöte sind nicht immer das Schlimmste. Und über alledem bei Naeman, man bricht auf ins Feindesland mit Gold und Silber. Normal geht man ins Feindesland und holt Gold und Silber. Hier nimmt man es mit. Und in diesem Feindesland, was ist ihnen da begegnet? Diesem Naeman und den Gefolgsleuten. Die haben plötzlich auch gemerkt, da hat es auch viel Sünde. Die waren damals im Abfall begriffen, diese Israeliten. Die haben viele Dinge gesehen, die nicht gut waren, die eigentlich hätten gut sein sollen. Der König Joram, das war ein brutaler Typ. Nachdem er an die Macht kam, hat er alle seine Brüder erledigt. Hat sie mit dem Schwert alle erwürgt. Und es kam Anschuldigung an ihn. Dieser Joram, das kam natürlich so, weil dieser Naeman, er ging zum König und hat da den Brief des Königs von Syrien ausbreiten lassen. Und er hat dann gemeint, ja, wir kennen die Geschichte ja, ich kann doch den Mann nicht heilen. Der kam da in Not und er sagt, wie sucht dieser König praktisch von Syrien? Wie sucht er Ursache wider mich? Da stand dieser Naeman mittendrin und erwartete doch Heilung. Und jetzt kam es plötzlich zu Anschuldigungen. Und er wusste,
Dem ist nicht so. Der König sucht nicht Ursache, um einen Krieg zu entfachen. Es geht alleine jetzt um die Heilung von diesem Naemann. Da war auch ein Wechselbad der Gefühle. Da ging es rauf und runter bei diesem Mann. Und da sandte Elisa, und dann kam er mit Rossen und Wagen und hielt vor der Tür am Hause des Elisa. Mit Ross, und das ist etwas Schönes und Majestätisches, jemand zu sehen, wie er das Ross, wie er das zügeln kann. Das ist etwas Herrliches, ein herrliches Bild. Und doch krank und doch elend, der Hilfe bedürftig. Und wir wissen auch, dass es nicht so kam, wie er es dachte. Da sandte Elisa einen Boten zu ihm und ließ ihm sagen, geh hin und wasche dich 7-mal im Jordan, so wird dir dein Fleisch wieder erstattet und rein werden. Da erzürnte Naemann und zog weg und sprach, ich meinte, er sollte zu mir herauskommen und hertreten und den Namen des Herrn, seines Gottes anrufen und mit seiner Hand über die Städte fahren und den Aussatz also heilen oder abtun. Und dann zog er weg im Zorn. Plötzlich ein Aufbäumen im Leben von diesem Naemann. Einer, der sucht, und dann plötzlich bäumt er sich auf wie ein wild gewordenes Pferd. Ich habe mal ganz nebenbei so gedacht, was wohl das Pferd gedacht hat. Dass der Naemann sein Pferd, also da hat sicher eine Übereinstimmung, war da schon da. Das ist ja so, oder? Reiter und Pferd, da muss eine Harmonie da sein, sonst funktioniert das nicht. Wir geben einen Zuckerwürfel und dann, so schaffen wir mal Freundschaft, oder? Aber eben, das kann auch mal anders sein. Aber ich denke, manchmal sind die Tiere ja klüger als die Menschen, gell? Das war ja auch so bei Bileam und dem Esel. Der Esel war viel klüger als der Bileam. Und dann hat er noch Schläge bekommen. Was hat er da auf ihn eingeschlagen, der arme Kerl, der arme Esel? Hat er gelitten? Dabei hätte dem Bileam das gehört. Aber das ist der Stolz, der Gottlose, das ist dieser Hochmut in unserem Leben. Darauf möchte ich jetzt mal eingehen. Ich habe ein bisschen zu viel aufgeschrieben, aber der Herr möge Gnade geben. Der gottlose Hochmut. Er hat doch seine Quelle im Abfall von Gott. Das ist die Quelle. Daher kommt das. Er macht unempfindlich für die Gnade Gottes. Diese wird nur dem Demütigen zuteil. Dieser Hochmut zeigt sich darin, dass der Mensch in rücksichtsloser Überheblichkeit handelt. Er hört gar nicht recht hin. Es muss nach seiner Meinung muss es gehen, und wehe, wenn es nicht so geht. Dieser Hochmut richtet sich gegen Gott und Menschen. Er offenbart ein ungezügeltes Überschreiten der Grenze. Er pocht trotzig auf seine eigene Kraft. Das hat auch Nebukadnezar getan. Ich habe die große, diese Stadt, wie heißt das in Daniel 4, das ist die große Babel, die ich erbaut habe zum königlichen Hause, durch meine große Macht zu Ehren meiner Herrlichkeit. Auch wir können dahin kommen und sagen, das habe ich gemacht, auch im Reiche Gottes. Und der Herr legt uns da nieder und er nimmt uns auf die Seite. Weil ihm alleine die Ehre gebührt. Er macht es durch uns. Er gebraucht Werkzeuge, wohl dem, wenn wir darin treu sind. Bei Nebukadnezar kam das Gericht auf den Schlag und er wurde furchtbar gedemütigt. Das wissen wir ja, da wollen wir nicht drauf eingehen. Der gottlose Hochmut zeigt sich auch in unersättlichem Verlangen nach Macht, das Menschen und Nationen in ungezügelte Selbstherrlichkeit stürzen lässt. In der Geschichte auch in Deutschland. Durch die Nazis. Weiter lockt es ihre Opfer in wahnsinniges, zerstörerisches Selbstvertrauen. Und erregt das Gefühl gerechter Empörung gegen Gott und gegen Menschen. Seien wir ehrlich, auch als Gotteskinder, wie gar manchmal empören wir uns über die Wege, die Gott uns führt. Da meinen wir noch, wir sind auf der richtigen Spur. Dabei vergessen wir, dass wir nicht der Schöpfer sind, sondern er ist der Schöpfer. Wir sind der Ton. So vergisst der verführte Mensch seine Menschlichkeit und stellt sich Gott gleich. Das sehen wir heute in der Medizin immer mehr, wo der Mensch sich Dinge anmaßt und das Gericht wird folgen und es muss folgen. Da ist Leidenschaft, regiert diesen Menschen. Da ist nicht mehr Vernunft und Geistesleitung, es ist Leidenschaft. Da werden andere Menschen einfach missachtet, verletzt und sie leiden. Und da kommt dann der Frevel, wie bei Kain. Kain, der Erstgeborene des ersten Menschenpaares, er ist das Urbild des Menschen, der die Abkehr von Gott bewusst vollzieht. Wir sehen bei ihm eine unheimliche Selbstbehauptung, einen falschen Gottesdienst. Sein Gottesdienst ist nur äußerlich. Sein Herz opfert er nicht. Dürfen auch wir uns immer wieder fragen, wie ist unser Gottesdienst? Ist es ein lebendiger Gottesdienst? Da wollen wir auch noch drauf eingehen, auf dieses sich ihm hingeben, ihm alles geben. Gott hat keinen Wohlgefallen an seinem Opfer gehabt, eben weil es ein äußerlicher Gottesdienst war. Gott möchte den innerlichen von Herzen. Kain wird so vom Sinnlichen, vom Sichtbaren beherrscht, statt dass er darüber herrscht. Gott hat ihn durchschaut. Und dann kam seine Empörung, anstatt dass er Buße getan hat, kam Empörung, Niedergeschlagenheit. Und er fühlte sich gedemütigt von seinem Bruder, denn der wusste, wie kann ich Gott nahen? Nur über das Blut. Ohne Blutvergießen geschieht keine Vergebung. Statt sich unter Gottes Urteil zu beugen, schlägt er um sich und schlägt auch seinen Bruder tot. Das ist immer so in der Geschichte gewesen. Die äußere Frömmigkeit geht brutal gegen die innere Frömmigkeit, gegen das Echte. So kam über Kain der Fluch. Aber bei alledem wollte Gott ihm doch Buße geben. Raum zur Buße geben. Aber er bereute nicht seine Schuld. Im Gegenteil, er floh vor dem Angesicht des Herrn. Kain ging, 1. Mose 4, 16, er ging von dem Angesicht des Herrn und er baute eine Stadt. Eine Stadt, das bringt viel Zerstreuung, da ist Leben. Wenn wir da hineingehen, wird viel angeboten. Aber nachher kommen wir nur belastet zurück, beschmutzt in unseren Gedanken und so weiter. Das hat er gesucht, er hat da einen Rahmen gesucht, er hat eine Erfüllung gesucht. Judas 11 sagt, weh ihnen, sie gehen den Weg Kains, also diese Kains-Gesinnung, die in die ewige Verdammnis führt. Und die Kains-Gesinnung ist auch uns bekannt. Wir haben die alle geerbt, ohne Ausnahme. Zum einen schafft der Mensch unheimliche, gewaltige technische Leistungen durch Intelligenz und Arbeitseifer. Denken wir nur an das Hubble-Teleskop. Damit kann man jetzt Milliarden von Kilometern ins Weltall hineinschauen. Ich habe diese Bilder da im Fernsehen gesehen. Von wunderbaren Sternhaufen und dergleichen, was Gott gemacht hat. Der Mensch kann unheimlich viel. Er weiß, was gut und böse ist und so weiter, aber er ist unfähig, so zu leben, einfach vollkommen zu sein. Er ist moralisch oft dem Tier weit unterlegen. Die sind treuer in der Sexualität wie der Mensch, wenn man mal dieses Gebiet jetzt vielleicht so kurz streifen, oder? Der Mensch ist so tief gefallen. Er befindet sich, warum? Weil er sich in einem Todesleib befindet. Das sagt nämlich der Paulus in Römer 7. Da ist der erschütternde Schrei, ich elender Mensch, wer wird mich erlösen aus diesem Todesleib? Wenn wir mal erkennen, was dieser Todesleib, in dem wir uns befinden, was wir geerbt haben, wenn wir das mal richtig vor Augen begreifen, dann wird es und wir merken, dass wir da verloren gehen in diesem Todesleib. Wenn uns da niemand eine Hilfe gibt, wenn wir das sehen, dann kann es so weit kommen, wie wir es in 2,44 hier gelesen haben. Alles will ich Jesu weihen. Ich werde es ihm nicht weihen, wenn ich nicht weiß, dass das alles schlecht ist, dass das nicht reicht, dass ich da nicht würdig werde in Gottes Augen. Schon im Kapitel im Römer 1, 26 bis 31 hat Paulus ja mit aller Schärfe erklärt, warum der Leib des Menschen ein totes Leib sein muss. Warum denn? Darum hat Gott sie auch dahingegeben, weil Gott sie dahingegeben hat, weil der Mensch aus der Gemeinschaft mit Gott geflohen ist, weil er dem Satan Gehorsam geleistet hat. Darum musste Gott ihn auch dahingeben. Und dann heißt es, darum hat sie auch Gott dahingegeben in schändliche Leidenschaften. Denn ihre Weiber haben verwandelt den natürlichen Gebrauch in den widernatürlichen. Gleicherweise haben auch die Männer verlassen den natürlichen Gebrauch des Weibes und sind gegeneinander entbrannt in ihrer Begierde und haben Mann mit Mann Schande getrieben und verdienen also den Lohn ihrer Verirrung an sich selbst. Und gleich wie sie es verachteten, Gott zu besitzen in der Erkenntnis, hat Gott sie auch hingegeben, in verwerflichen Sinn zu verführen, was sich nicht geziemt. Als die da erfüllt sind von aller, und jetzt sehen wir, was alles aus diesem Todesleib, was sich da alles regt, was da drin ist, durch das Getrenntsein von Gott, ich lese das ganz bewusst, von aller Ungerechtigkeit, Unzucht, Bosheit, Habsucht, Schlechtigkeit, voll Neid, Mordlust, Zank, Trug, Tücke, Ohrenbläser, Verleumder, Gottesverächter, Frevler, übermütige Prahler, erfinderisch im Bösen, den Eltern ungehorsam, unbeständig, lieblos, unversöhnlich, unbarmherzig, welche, wiewohl sie das Urteil Gottes kennen, dass die solches Verüben des Todes würdig sind und es nicht nur selbst tun, sondern auch Gefallen haben an denen, die es tun. Also dieser Todesleib, der ist des Todes würdig, das ist Gottes Urteil über den natürlichen Menschen. Galaterbrief, da doppelt Paulus nach. Im Galater 6, 19, 21, da ist er von den Sünden des Fleisches die Rede. Offenbar aber sind die Werke des Fleisches, als da sind Hurerei, Unreinigkeit, Schwelgerei, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Hader, Eifersucht, Zorn, Ehrgeiz, Zwietracht, Spaltungen, Sekten, Neid, Trunkenheit, Gelage und dergleichen. Das alles da drin in diesem Todesleib. Aber wie lange wollen wir eigentlich damit sympathisieren, mit diesem Todesleib, wenn so viel Negatives drin ist, wenn praktisch nur Negatives drin ist? Warum gehen wir nicht hin und übergeben mit allem Fasern unseres Lebens, unser Leben Jesus Christus? Warum halten wir oft so zurück? Ist wirklich eine tiefe Frage, denn es ist ja ein Todesleib. Da ist kein Ruhm, den wir bei Gott haben. Kein Ruhm, nichts. Wir sehen in der Endzeit, wo das Wort immer mehr zur Seite geräumt wird, wir merken, was für schmutzige Wellen sich da auftürmen und über diese Welt hinweg fegen werden, was da alles auf uns zukommt. Wir spüren diesen gigantischen Kampf um die Kontrolle über das gesamte Weltall. Wir wissen, Jesus ist der Sieger, aber wir kennen auch die Stelle in Matthäus 4, wo der Teufel zu ihm sagt, wenn du mich anbetest, will ich dir alle Reiche dieser Erde geben. Er kämpft darum, der Satan kämpft darum. Und das kann man wirklich so sehen, wenn es ihm möglich wäre, würde er alles, den ganzen Kosmos und alles in den Feuersee ziehen. Das ist ja der Ort seiner Bestimmung. Er möchte Gottes Pläne und seine Liebe durchkreuzen. Das ist sein Wille. Und das will er auch in unserem Leben tun. Die Pläne Gottes, die er in unser Leben hineingelegt hat, das, was er für uns bestimmt hat, das möchte er durchkreuzen. Aber wir wissen, Gottes Wille ist, den Menschen zu retten. So hat auch der Paulus den Auftrag bekommen, in Apostelgeschichte 26, 18 aufzutun ihre Augen, dass sie sich bekehren von der Finsternis zum Licht, von der Gewalt des Satans zu Gott zu empfangen, Vergebung der Sünden und das Erbe samt denen, die geheiligt werden durch den Glauben an mich, also an Jesus Christus. Hier lesen wir von der Gewalt Satans, hier lesen wir von der Finsternis, aber wir lesen auch von der Vergebung der Sünden, die angeboten wird durch den Glauben, dass alles wiederhergestellt wird. Aber dazu, das wissen wir auch, braucht es die Buße. Vielleicht denkt der eine oder andere, na, was redet der von der Buße? Das haben wir alles getan. Wir wollen jetzt was Weiterführendes haben. Aber ich sage euch, in den Sendschreiben redet Jesus auch ganz klar und einfach über die Buße. Tue Buße, tue die ersten Werke. Sind wir aufrichtig, trifft es uns nicht. wenn er solche Sachen sagt, es braucht die Buße für mein Leben. Das weißt du besser wie ich, vielleicht. Buße ist ein unbequemes Wort. Also wenn jetzt der Naaman nicht so zum Zuge kommt heute Morgen, das hat alles mit dem Stolz zu tun. Er ist noch auf dem Ross. Es braucht Buße. Und diese Buße, die gibt ja Leben. Und doch ist es so unbequem und ich höre es auch nicht so gern. Aber es gibt die Möglichkeit, Buße zu tun. Er sagt, kehrt um, warum wollt ihr sterben? Hesekiel 33, 11. Erwählt euch heute, wem ihr dienen wollt. Josua 24, 15. Wer da will, nehme das Wasser des Lebens umsonst. Offenbarung 22, 17. Johannes 1, 45 sagt Jesus zu den Juden, und ihr wollt nicht zu mir kommen, damit ihr Leben habt. Sie wollten nicht, wie dieser Naaman, der nicht wollte, wollte sich nicht beugen unter die Anordnung, unter das Wort Gottes. Es gibt Leute, die sagen, ja, ich bin nicht erwählt da. Wir kennen ja das auch von der Erwählung, Vorherbestimmung. Da gibt es ja auch solche leichtsinnigen Typen, die sagen, ja, wenn ich halt nicht erwählt bin, dann bin ich halt einer von denen, die Pech haben, gell? Moody, der Evangelist, hat einmal gesagt, die Erwählten sind die, die da wollen. Und die Nicht-Erwählten sind die, die da nicht wollen. Das ist eine einfache Theologie, gell? Erwählt vor Grundlegung der Welt. Warum? Weil Gott genau wusste, wer will. Weil Gott wusste, wer nicht will. Darum ist das bei ihm alles klar, vor Grundlegung der Welt. Also der Mensch muss sich der Wahrheit stellen, wenn er der Gnade teilhaftig werden will. Jesus hat sich offenbart in Gnade und Wahrheit. Schuld und Gottlosigkeit anerkennen, bekennen. So gibt der Herr den bußfertigen Seelen, so rettet er sie leicht. Es ist im Grunde nicht schwierig. Wir sollten eigentlich nur Buße tun. Buße, der Mensch, abkehren. Dazu braucht es natürlich mal diese Worte des Gesetzes. Diese Predigt, du sollst nicht, du sollst nicht, du sollst nicht. Dieser Spiegel, der uns des Todes schuldig spricht. Auf dass wir zu der Gnade getrieben werden. Das Gesetz ist ein Zuchtmeister hin auf Jesus. Zur Gnade. Jesus sagt, wer nicht Buße tut, der wird umkommen. Lukas 13, 3. Ob das durch Katastrophen geschieht, durch Gewalt, durch den natürlichen Tod, das Schicksal ist das gleiche. Wer nicht Buße tut, kommt um, wird in seinen Sünden sterben. Buße führt dazu, dass man erkennt, dass man auf die Gnade angewiesen ist. Buße ist also ein Geschenk Gottes, eine unverdiente Gunst gegenüber dem Menschen, der das Gegenteil verdient hat. Und wir haben im Grunde ja alle das Gegenteil verdient. Jesus hat die Buße gepredigt. Am Anfang schon seines Dienstes. Tut Buße. Das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. In Matthäus 4, in Matthäus 9, 13, ich bin gekommen, die Sünder zur Buße zu rufen. Das hat auch Johannes der Täufer gemacht. Und ich habe da ein Büchlein gelesen über einen Bruder Stückelberger und habe da auch einiges entnommen. Es ist interessant, wie er das gesehen hat. Wie hat Johannes der Täufer die Buße gepredigt? Er sagt, sein Bußruf berührte zuerst mehr den äußeren Kreis des Lebens. Johannes sagte, wer zwei Röcke hat, gebe dem, der keinen hat. Oder wer Speise hat, tue also. Oder fordert nicht mehr, als recht ist. Tut niemand Gewalt noch Unrecht. Das heißt in kurzen Worten, bringe dein Leben in Ordnung, die Kleider, den Tisch, das Geschäft, den Umgang mit Menschen. Bringe das alles ins göttliche Licht, so bekommen wir auch ein Zeugnis vor der Welt. Aber Johannes, er geht ja noch weiter, er geht etwas tiefer und er spricht das verwundete, befleckte Gewissen an, das uns manchmal furchtbare Not macht. Da werden wir so isoliert und so einsam gemacht. Darauf legte er seine Finger und wir wissen, die gingen alle an den Jordan dort und haben ihre Sünden bekannt und haben sich taufen lassen. Johannes hatte also die Kraft, Sünde aufzudecken, das Gewissen, ein Stück Gerechtigkeit Gottes, sein heiliger Rest. Das wurde wach. Wenn wir uns nach Ruhe sehnen wollen, dann müssen wir uns beugen vor ihm, auf seine Stimme hören, die oft so einfach ist. Die Anleitung ist oft so einfach, aber sie hat eben damit zu tun, dass wir uns beugen müssen. So wird dem gefangenen Gewissen wieder geholfen. Gott bombardiert den Menschen mit zwei Feuern. Das eine ist von außen mit der Predigt der Buße und das andere durch das Gewissen von innen. So sind wir in jedem Fall getroffen. Und so fordert er uns auf, Buße zu tun. Wer seine Missetat, Sprüche 28, 13, wer seine Missetat leugnet, dem wird es nicht gelingen. Wer sie aber bekennt und lässt, der wird Barmherzigkeit erlangen. Bekennen und lassen ist der biblische Weg zur Ruhe. Die Sünde, die wir tun, geht als Lust, das habe ich auch übernommen, habe viele Weisheiten da reingeschrieben, sind nicht von mir. Die Sünde, die wir tun, geht als Lust aus unserem Herzen und wenn wir sie getan haben, geht sie als Last zurück in unser Gewissen. Eindeutig und klar ausgesprochen. Also Johannes hat den äußeren Menschen angesprochen und dann das Gewissen. Der Herr Jesus predigte ja auch die Buße und beim Herrn Jesus geht es noch tiefer. Jesus trifft das Herz da, wo die Sünde entsteht. Jede Sünde, die nach außen zum Vorschein kommt, hat ihre Vorgeschichte hier drin in unserem Herzen. Ob wir die minutenlang bewegen oder jahrelang und sie dann zum Ausbruch kommt, die wird hier drinnen zuerst ausgebrütet. Also wir haben die Sünde, die wir tun, zuerst im Herzen getan. Darum ist echte Buße nötig. Und echte Buße, das müssen wir ja verbinden mit dem einen Wort, gib mir mein Sohn dein Herz. So weit geht das. Und sonst, wenn wir sonst Vergebung suchen, nur Vergebung für begangene Taten, das wird uns nicht reichen. Wir werden in die ewige Verdammnis gehen. Echte Buße heißt Jesus annehmen. Denn sonst hat alles keinen Wert. Wer Jesus nicht hat, der geht verloren. Wer Jesus hat, der hat das Leben. Mögen Leute in die Seelsorge gehen, nur wegen gewissen Übertretungen, schwarze Flecken, damit die wieder weiß werden. Das ist zu wenig. Gott will unser Herz und ich muss mir das auch sagen. Das trifft mich genauso, wie es euch trifft. Sein Wort ist ja der Richter, ein Richter der Gedanken. Die Gesinnung wird ja da offenbar, wenn Jesus zu uns spricht. Er hat sie ja alle überführt, die Pharisäer, die zu ihm kamen, da man eine Frau im Ehebruch ergriffen hat, da haben sie gedacht, jetzt haben wir ihn. Und da hat Jesus, wie heißt es, so schön in den Sand geschrieben. Und einer um der andere wurde überführt in seinen Sünden. Was Jesus da wohl geschrieben hat, das muss immer eine persönliche Botschaft für den Einzelnen gewesen sein. Jesus sagt, er, wer eine Frau ansaut, ihrer zu begehren, der hat die Sünde getan des Ehebruchs. Was hat er da wohl reingeschrieben in den Sand? Ich habe einen Ausleger gelesen von einem, der hat gesagt, da hat sich einer niedergekniet und Jesus hat einen Namen reingeschrieben. Vielleicht Manuela, irgendwie Susanna oder Magdalena oder Maria. Und sofort wurde der eine, der diese Frau im Ehebruch des Todes schuldig sprechen wollte, sofort wurde der selbst überführt in seiner Sünde. Jesus hat ihm gezeigt, du hast selber eine Freundin. Du lebst ja selber im Ehebruch. Und wenn du es nur im Herzen getan hast, so bist du nicht besser wie diese Frau, die da im Ehebruch ergriffen wurde. Wir merken Jesus in seiner Gewalt, er wusste, was im Menschen war. Unheimlich. Diese Lust, die von innen kommt, aus unserem Leben, wir sind verdorben von Grund auf. Jakobus 1 sagt, die Lust von innen und die Versuchung von außen, die Sünde entstehen lässt, so wird sie gezeugt und nachher ist sie in der Welt. Wenn wir noch Unversöhnlichkeit dulden, ich rede zu mir, Unreinigkeit, Unlauterkeit, Rachsucht, Gier, Sorgen, Richtgeist, Menschengefälligkeit, dann hat da Jesus wenig Raum in unserem Herzen. Dann wird das uns alles zu einem Stachel in der Seite werden, wie der Herr das auch zu Israel gesagt hat. Wenn ihr das nicht wegtut, wird's euch zu Stacheln. David konnte sagen, und er hat, ist er da auch tief geführt worden im Psalm 38,10, Herr, vor dir sind alle meine Begierden. Er wusste ganz genau, was da drin ist, in Sünden geboren und so weiter. Wir wissen um die Sünde, die uns befleckt, dem Fleische nach und dem Geiste nach. Wenn keine Lust mehr da ist, hat jemand gesagt, am Wort Gottes, keine Einsicht in Gottes Weg, keine Freudigkeit zum Gebet. Der Grund dafür ist wohl die Unreinigkeit des Herzens, die Befleckung des Geistes. Da sind wir einsam gemacht durch die Sünde. Und dann wird manches blockiert in unserem Leben. Und dann ist kein Leben mehr da der Heiligung. Dann hat plötzlich der Teufel seine Hand im Spiel und macht uns depressiv und versucht uns umzubringen. Da hat er mit manchen schon fertig gebracht. Aber Gottlob, wir dürfen uns ihm anbefehlen, Jesus anbefehlen. Aber wir merken, die Botschaft Jesu traf, sie traf das Herz. Gehen wir noch ein bisschen weiter, wie haben die Apostel die Buße gepredigt? Sie traf das eigene Ich. Sie blieben nicht stehen beim belasteten Gewissen, beim befleckten Herzen, sondern sie griffen die Person brutal an. Denn durch das Kreuz offenbart sich, wir sehen da, im Kreuz sehen wir die Offenbarung der Liebe Gottes in seinem Höhepunkt. Aber auch die schwärzeste Seite des Menschen, dort wird unser ganzes Herz offenbar. Denn dort sehen wir die ganze Verderbtheit des Menschen, die Gebundenheit an Satan, des natürlichen Menschen. Denn dort haben wir Hand angelegt am Sohne Gottes, an der Wahrheit, am Leben, am ewigen Leben, um ihn zu verderben in unserer Blindheit, Gebundenheit an Satan. Was für ein teuflisches Zeugnis hat sich da der Mensch ausgestellt. Darum will er das heute nicht mehr sehen, das Kreuz. Das verurteilt ihn. Das geht ins Herz hinein. Da wird uns kein gutes Urteil ausgesprochen. Hier sehen wir den Menschen, wie er wirklich ist. Aber wir finden auch dort die Ruhe und den Frieden an diesem Kreuz, da wo Jesus hing. Darum dürfen wir mit unseren Sünden ja dorthin kommen. Aber nicht nur mit den Sünden. Das ist ja gerade das. Wer nur Vergebung sucht beim Kreuz, ohne sich selbst dem Kreuz, also Jesus hinzugeben, der sucht etwas aus dem Zusammenhang des Evangeliums herauszureißen. Was der Heilige Geist, ist auch von diesem Stückelberger, was der Heilige Geist nie versiegeln wird in seinem Innern. Wir merken, Jesus geht es um mehr als nur um Sünde vergeben, sondern er muss das Herz haben. Weil da ist der Punkt, da ist die Ursache der Sünde. Suchen wir nur die Vergebung oder suchen wir, ihm das Herz zu weihen? Anschließend. Warum nehmen wir das eigene Leben noch in Schutz? Wie dieser Kain. Kain, der hat gesagt, da ist noch was Gutes drin. Da ist ein guter Kern drin in meinem Leben. Es ist eben kein guter Kern drin. Alles muss sterben, alles muss in den Tod. Wir merken das untereinander so schnell, ob jemand da was in den Tod gegeben hat oder nicht. Ihr könntet das genauso predigen hier oben und ich da hinten sitzen. Wir wissen das. Buße tun ist mehr als bereuen und auf den Knien rutschen und die Treppen hochgehen. Es ist viel mehr. Das ist Übergabe an Jesus Christus. Nur wenn Jesus die Stelle unseres Ichs einnehmen kann, dann werden wir eine neue Kreatur. Sonst hat alles Reuen und Bereuen und Opfer geben und wie auch immer und wie viel das ist, hat keinen Sinn. Er fordert das Herz. Nur auf diesem Weg werden wir auch frei von unserem eigenen Ich, das uns in die Hölle bringt, wenn wir es nicht Jesus geben. Als die Schlange sprach, ihr werdet sein wie Gott. Als das Adam und Eva geglaubt haben, da wurde das falsche Ich geboren. So hat das jemand ausgelegt. Das kann man sich so gut vorstellen. Und durch das Gesetz, das Israel gegeben wurde, kam Gottes Erkenntnis, kam der Spiegel, du bist ein sündiger Mensch. Aber durch dieses Gesetz, da wurde das eingezäunt. Der Mutter das ein bisschen in Zaum gehalten, die Sünde, dass sie nicht überschwappt. Aber das Gesetz war nicht fähig, Erlösung zu schaffen. Das geschah erst durch Jesus. Denn die Sünde, die musste gerichtet werden durch einen Mann, der ohne Sünde ist. Und das hat Jesus für uns getan. Wer sein Herz ihm schenkt, der wird gerettet und der wird eine neue Kreatur. So werden wir erlöst von aller falschen Größe. Denn die sind größenwahnsinnig geworden, die ersten Eltern, durch den Satan. Und Gott musste uns erstmal wieder runterholen. Dazu gebrauchte es seine Niedrigkeit, seinen Tod am Kreuz von Golgatha, um uns zu armen Sündern zu machen, damit wir das erst wieder erkennen, dass wir Bettler sind, dass wir der Gnade bedürftig sind. Das sehen wir auch dann in der Geschichte von Naemans, also diesem Abstieg vom Ross. Was die Gnade bewirkt, diese göttliche Gnade, wie hoch saß er auf seinem Ross. Ich meine, es ist wunderbar, wenn wir in sein Leben hineinschauen, was dieser Mann alles gemacht hat. Er hat ein geordnetes Verhältnis hinterlassen, wie er Syrien verlassen hat und nach Israel ging. Er hat sich sicher von der Frau verabschiedet, er hat mit dem König geredet, er hat Briefe bekommen vom König. Es war alles geregelt. Interessant war, dass es keinen Gefangenenaustausch gegeben hat. Das Mägdlein blieb am Hof in Syrien. Das macht man heute, Gefangenenaustausch. Ich denke, der hat gedacht, die muss ich behalten. Das ist so eine kostbare Perle. Die kann ich nicht nach Israel mitgeben. Wunderbar, hat die ein Zeugnis gehabt. Also ganz was Tolles. Aber die einfachen Anweisungen Elisas, die haben den Mann zum Zorn gebracht. Gehe hin, wasche dich 7-mal im Jordan und so weiter, dass du rein wirst. Da heißt, da zog er weg. Ich meinte, er solle zu mir herauskommen. Wie viel Bitterkeit, wie viel Beulen, Wunden und Kriege sind entstanden durch dieses Ich meinte. Die Religion sagt, ich meine. Das Evangelium sagt was anderes. Der Herr Jesus sagt, so steht's geschrieben. Nicht ich meine, das ist nicht wichtig, sondern was steht geschrieben? Das ist der einzige Maßstab unter uns. Wie steht's geschrieben? Das klärt und reguliert alles. Aber ich meine, das ist katastrophal. Das kann katastrophale Züge annehmen. Wir brauchen viel mehr. Ja, ich meine, das meinen alle Religionen. Jeder hat da sein Rezept. Aber um den Aussatz der Sünde wegzunehmen, der Aussatz ist ja die Sünde eigentlich, ein Bild für die Sünde, dazu gebrauchte Gott Zeit. Denn er begab sich in die Zeit, er wurde Mensch und er brauchte ein Volk, ein Land, um den Segen für alle Menschen aller Zeiten aufzurichten. Dazu hat er Israel erwählt. Ein Land, ein Volk, ein Segen, darum Hände weg von Israel. Da kommt der Segen, das wissen wir ja. Und das alleine der Segen, das ist sein Sohn. Sein einziger Sohn, das war der Preis gewesen. Und das 7-mal im Jordan untertauchen, das soll symbolisieren, hat ein Bibelausleger gesagt, dass die Heilung vollständig Gottes Werk war, denn 7 ist das Zeichen der Werke Gottes. Die Heilung geschah nicht durch das Wasser des Jordans, sondern durch den Glaubensgehorsam gegenüber der Verheißung Gottes durch seinen Prophet. Glaubensgehorsam. Ich meine, es müsse so gehen, wenn ich krank bin, dass ich wieder gesund werde. Da können wir Schiffbruch erleiden. Ich meine, so muss der Arzt machen. Nein, es geht oft ganz anders. Und bei alledem sehen wir letztendlich, ist die Krankheit zum Schluss oft auch das Heimholungswerk Gottes für unser Leben. Das ist Gnade Gottes, dass Menschen sich zubereiten lassen können. Zu Naemann, wie er weg wollte, das haben wir gelesen, Freddy hat das betont, manche Stellen so, wie fein und zart haben diese Mitfolgenden mit Naemann, wie haben sie ihn doch gerufen, du Vater, lieber Vater,
wenn der dich was Schweres gebeten hätte. Aber schau, der hat was Leichtes. Lieber Vater, komm doch. Diese Gnade, die winkt und sagt, du, komm, das ist gar nicht so schwer. Komm zu Jesus, gib ihm dein ganzes Leben. Er wird es verändern, Schritt für Schritt. Und wir sehen, dass er darauf eingegangen ist und dass er gesund geworden ist, sein Gottesdienst neu geworden ist. Ganz wunderbar. Und ich denke, auch uns sagt der Herr immer wieder neu, du, der Jordan, der Todesjordan, das ist die Gemeinschaft mit Jesus. Gib dein Todesleib, gib diese irdischen, fleischlichen, menschlichen Gedanken, gib sie mir. Ich werde etwas Gutes daraus machen. Das taugt nicht. Tauche lieber runter, geh runter. Wollen wir am Jordan vorbei in unserem Glück? Er hat sich gebeugt unter den Gehorsam des Wortes Gottes. Er stieg herauf und er wurde gesund. Und so, wir können es ja mal bildlich so nehmen, er wurde ein neuer Mensch, neutestamentlich. In 2. Korinther 5,15 sagt uns das Wort, und er ist darum für alle gestorben, auf dass die so da leben, hinfort nicht sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben und auferstanden ist. Wir wollen das oft nicht. Wir zeigen immer noch Widerstand gegen den vollkommenen Willen Gottes in unserem Leben. David hat sich klein machen lassen. Er wurde verfolgt von Saul, aufs Härteste über Jahre hinweg, in die Wüste gejagt. David hat gesagt im Psalm 12,6, ich bin ein Wurm und kein Mann. Aber das hat ihn groß gemacht. Da war Gott am Werk in seinem Leben, wo wir meinen, jetzt geht's böse, da meint er's gut in unserem Leben. Hat sich klein machen lassen. Und das macht der Herr durch Leiden, wo er uns durch Gerichte, durch Offenbarungen seiner Majestät, da will er uns dahin bringen, dass wir erkennen, was da los ist, was es wirklich braucht, dass ich, dass das in den Tod kommt. Und in der Nachfolge, dass es nicht einer einmaligen Buße bedarf, sondern einer beständigen Buße. Luther sagte, das ganze Leben soll eine beständige Buße zum Herrn sein. Nur so bleiben wir bußfertig. So kann man sich jederzeit beugen über jeden unerlaubten Gedanken, jedes ungöttliche Wort. Denn Untreue und Sünde kann sich so nicht anhäufen, das Herz verhärten, den Geist umdunkeln, sich das Heil fernrücken. Es gäbe da jetzt noch so viel über diese Buße zu reden. Die höchste Stufe der Buße ist ja für andere, die Buße für andere. Das hat ja Jesus am Kreuz getan. Alle Sündenlast wurde auf ihn gelegt. Darum war er der Mann der Schmerzen. Um andere zu, in der Seelsorge oder anderem, um Menschen zu gewinnen, da hat auch jemand gesagt, nur so weit wir uns vorher für die betroffenen Seelen gebeugt haben und nur so weit werden wir Macht und Autorität auch über sie haben. So überwindet man Menschen für Gott, so kommt der Geist der Buße über sie. Abraham hat es getan, Daniel, Mose, Nehemia, Esra und dergleichen, das kananäische Weib, die Frau, die für ihre Tochter gebittet hat und Jesus gesagt hat, ich bin gesandt zuerst zu dem Hause Israels. Da geht sie so weit runter und sagt, wir als Heiden, wir sind Hunde, Hündlein, Unreine. Sie ist da hinabgestiegen. So konnte der Herr ihr helfen. Und auch bei Jakob sehen wir es, nachdem Sünde ins Leben hineinkam, hat er in der Buße getan mit seinem ganzen Haus. Und so kam die Gottesfurcht über die Völkerstämme ringsherum. Noch etwas Buße, der Mensch hat eigentlich das Bedürfnis nach Buße. Ist es so? Wenn es Erweckung hat, dann ist das so. Dieses Bedürfnis, mir sagte dieser Tage ein Italiener, der war nicht wiedergeboren, aber er hat gesagt, weißt du, wenn ich dies und das bekenne, weißt, dann ist mir wieder leichter. Es sollte nicht nur leichter werden, sondern neu werden. Das ist es ja, was der Herr schenken will, wiederherstellen will, dass die Verbindung mit ihm wieder in Ordnung kommt.
Nicht mehr mein Ich, sondern Christus lebt in mir. Ganz bin ich sein und er ist mein. Er kaufte mich frei mit seinem teuren Blut. Er wusch mich rein, ewig bin ich sein. Er ist nun mein Herr, ich danke ihm sehr. Mein Leben soll Zeugnis seiner Gnade sein. Er ist nun mein Herr, ich danke ihm sehr. Mein Leben soll Zeugnis seiner Gnade sein. Nicht mehr mein Ich, sondern Christus lebt in mir. Ganz bin ich sein und er ist mein. Er kaufte mich
hörten soeben eine Botschaft von Walter Dürr mit dem Thema »Da stieg er ab von seinem Ross«. Wir hoffen, dass es Sie innerlich angesprochen hat. Wenn Sie noch Fragen haben oder seelsorgerliche Hilfe wünschen, möchten wir Sie von ganzem Herzen ermutigen, doch Kontakt mit uns aufzunehmen. Direkt im Anschluss an diese Sendung haben wir noch wichtige und interessante Informationen für Sie. Betreffend Verlagsinfos, Veranstaltungen des Missionswerkes Mitternachtsruf, vielleicht ganz in Ihrer Nähe. Kontakt- bzw. Bestellmöglichkeiten, wie zum Beispiel die eben gehörte Botschaft auf CD, ein gutes Buch, eins unserer neuen DVDs und anderes mehr. Deshalb bleiben Sie dran!